Hallo und herzlich willkommen zu Buchmut, dem Podcast für all diejenigen, die davon träumen, ein Buch zu schreiben. Mein Name ist Chris und heute geht es um die 3-9-27-Methode, die auch als Bestseller-Methode bezeichnet wird. Diese Methode habe ich selber schon ausprobiert und ich bin begeistert. Ich muss aber dazu sagen, ich bin Pantser. Das heißt, diese Plot-Methode, die ich nicht so wirklich zum Plotten, sondern mehr so als eine Art Fahrplan benutze, ist also für beide Varianten nutzbar. So, die 3-9-27-Methode, ihr merkt schon, diese Zahlen, die haben natürlich einen Hintergrund. Die sind alle durch 3 teilbar. Und ja, also genau genommen wird das Ganze unterteilt in 3 Akte, das kennen wir aus der Aktstruktur, und dann nochmal in 9 Blöcke und 27 Abschnitte. Das heißt, jeder Akt besteht aus 3 Blöcken und jeder Block aus 3 Abschnitten. Die Methode folgt dabei einem ganz einfachen Schema, und zwar Aufbau, Konflikt, Auflösung. Das zieht sich wirklich durch die komplette, durch die komplette Methode, durch die kompletten Akte, durch alles. Und das Geniale ist, sehr, 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 sehr viele bekannte Bücher und Filme folgen dieser Methode. Ob das jetzt natürlich beabsichtigt war, kann ich nicht sagen, aber Fakt ist, dass die Struktur ja scheinbar funktionieren muss. Die älteste Quelle, die ich zu dieser Methode finden konnte, ist der YouTube-Kanal KatieTastic. Ist leider alles auf Englisch, ich verlinke ihn euch aber trotzdem in der Infobox und natürlich auch in den Shownotes. In einigen Anleitungen, die ich finden konnte, wurden die Abschnitte auch als Kapitel bezeichnet. Das finde ich aber nicht ganz so richtig, drum bleibe ich auch bei der Bezeichnung Abschnitte. Denn ich bin der Meinung, man kann jede Geschichte in Abschnitte einteilen, aber nicht unbedingt in ganze 27 Kapitel. Und ich finde es auch ein bisschen einschränkend, wenn ich sage, ich muss mich darauf konzentrieren, auf 27 Kapitel zu kommen. Und es kann auch gleichzeitig dazu führen, dass man irgendwelche Abschnitte unnötig in die Länge zieht, einfach weil man auf Biegen und Brechen da jetzt noch ein komplettes Kapitel draus machen will. Das mal so vorab. Jetzt möchte ich aber euch mal erstmal die Blöcke erklären. Also wie gesagt, wir haben ja 3 Akte und die Struktur ist auch immer die gleiche. Also Akt 1 ist quasi der Aufbau, Akt 2 ist Konflikt und Akt 3 ist die Auflösung. Und das Gleiche lässt sich dann auch nochmal auf die 9 Blöcke nochmal unterteilen. Wer es übrigens auf YouTube anschauen möchte, da gibt es dann auch nochmal schön die Einblendungen und natürlich auch nochmal alles im Blog. Das ist alles auch verlinkt in den Shownotes bzw. in der Infobox. So, also der Akt 1 besteht ja wie gesagt aus 3 Blöcken und der erste Block zeigt die Protagonistin in ihrer alltäglichen Welt. Dabei können jetzt auch schon die ersten wichtigen Nebenfiguren vorgestellt werden. Und im zweiten Block wird das Leben von der Protagonistin durch irgendein Problem gestört. Also irgendwas passiert, das ist quasi dieser auslösende Moment. Und dadurch wird das Leben der Protagonistin einfach komplizierter. So, im Block 3 ändert sich dann auch die Richtung von dem Leben der Protagonistin. Sie muss jetzt irgendwie versuchen, mit dieser neuen Richtung klarzukommen, weil irgendwie ist nichts mehr so, wie es zuvor war. Dann geht es weit in Akt 2. Hier geht es dann um Konflikte. Und ja, die Hauptfiguren und die ProtagonistInnen entwickeln sich immer weiter. Und ja, ohne diese Entwicklung könnte die ProtagonistIn den dritten Akt dann nicht überstehen. Da beginnt es mit dem Block 4 und zwar entdeckt die ProtagonistIn die neue Welt. Das heißt, sie erkundet die neue Welt. Es muss jetzt natürlich nicht eine physische neue Welt sein, wie vielleicht in einem Fantasy-Roman, aber irgendwas hat sich auf jeden Fall geändert und das mit dem Neuen, das musst du jetzt erstmal das Klarkommen lernen. Genau. Dann geht es weiter mit dem Block 5 und zwar ist es Krise in der neuen Welt. Und es heißt, hier verdichten sich gerade diese ganzen Konflikte und es kommt zum Midpoint und Wendepunkt in diesem Block. Dann geht es aber auch schon weiter mit Block 6 und zwar muss da die Protagonistin eine Lösung suchen und zwar für den Hauptkonflikt. Also wir kommen der Sache langsam näher, denn der Block 7 befindet sich ja dann auch schon im dritten Akt, also quasi der Akt der Auflösung. Und da geht es quasi darum, dass die Konflikte endgültig eine Lösung brauchen, die muss gefunden werden und die Protagonistin muss auch irgendwie diesen finalen Kampf überstehen. So, der Block 7, damit beginnt der dritte Akt, das ist erstmal so ein sehr niedergeschlagener Block, denn es scheint jetzt erstmal so für die Protagonistin, als wäre der Sieg unmöglich. Das heißt, sie versucht, oder er versucht, den Konflikt zu lösen und irgendwie wird dabei alles nur noch schlimmer. Dann geht es weiter mit dem achten Block. Die Protagonistin findet neue Kraft oder einfach nur wie zu ihrer Kraft zurück und legt los. Das heißt, zu Beginn des Blocks glaubt die Protagonistin nicht unbedingt, dass sie das Ziel noch erreichen kann. Aber eigentlich ist sie auch gar nicht mehr so weit davon entfernt. Das heißt, in diesem Block findet die Protagonistin Kraft, Wissen, irgendeinen Gegenstand oder eine bestimmte Fähigkeit, die sie zum Siegen benötigt. Und dann kommen wir auch schon zum finalen Block, dem Block 9. Und hier wird die Protagonistin kämpfen, siegen und die Aufgabe lösen. Ja, hier kommt es dann quasi auch zum finalen Kampf und am Schluss wird hoffentlich die Welt gerettet, wie nach Endeart. Und ja, dann kehrt die Protagonistin in ihre alte Welt zurück. Eventuell, das ist natürlich jetzt keine Pflicht, aber hier wird dann natürlich, am Schluss gibt es dann auch noch eine Auflösung. Aber dazu gehe ich jetzt dann gleich noch in den einzelnen Abschnitten einmal genauer ein. Ich werde jetzt an dieser Stelle einmal mit euch alle Abschnitte komplett von vorne nach hinten einmal durchgehen, was wohin gehört. Und anschließend werde ich mit euch noch ein Beispiel machen. Und zwar habe ich mir als Beispiel den Film Drachenzähmen leicht gemacht rausgesucht, eben weil er so perfekt zeigt, dass die Abschnitte nicht immer eine bestimmte Länge haben müssen, also kein ganzes Kapitel sein müssen. Ja, einfach dranbleiben, das kommt dann am Schluss. Jetzt erstmal die Erklärung vorab. So, der erste Abschnitt ist die Einleitung. Das heißt, die Geschichte beginnt damit, dass die ProtagonistInnen vorgestellt werden oder die Hauptfiguren, so dass die Leser so ein bisschen, ja, ein Bild von dem Leben der ProtagonistInnen bekommen können. Im Abschnitt 2, wie gesagt, wir sind noch im Block 1, Akt 1, ist das auslösende Moment. Und zwar passiert da irgendetwas Unvorhergesehenes, das den ganzen Stein der Geschichte so ein bisschen ins Rollen bringt. Wer die Heldenreise kennt, das wäre jetzt der Punkt, wo der Ruf zum Abenteuer kommt. Dann kommt der Abschnitt 3, der letzte Abschnitt von Block 1 aus Akt 1. Hier ist die direkte Reaktion auf Abschnitt 2. Das heißt, das auslösende Moment, das hat irgendwas in Gang gesetzt und es sorgt für eine direkte Reaktion. Dazu muss ich aber sagen, auch wenn ich es jetzt schon anders gelesen habe in anderen Anleitungen, aber wie gesagt, ich widerspreche da ganz, ganz arg bei manchen Anleitungen, diese Reaktion muss nämlich nicht zwangsläufig von der Protagonistin ausgehen. Es kann auch irgendwie was von außen kommen, das werdet ihr dann auch im Beispiel dann nochmal genauer sehen. Dann kommen wir zum zweiten Block aus dem ersten Akt mit dem vierten Abschnitt. Und zwar ist es die langfristige Reaktion auf Abschnitt 2. Das heißt, im vierten Abschnitt sucht die Protagonistin eine Lösung für ihre Probleme oder für das neue Problem. Man könnte jetzt auch hier wieder auf die Heldenreise einmal verweisen, das wäre dann die Verweigerung des Rufes. Dann kommt der Abschnitt 5, das heißt, hier passiert eine Aktion durch die Protagonistin. Wir sind jetzt immer noch im Block 2, Akt 1. Ich sage das nur dazu, dass ihr ein bisschen drinbleiben könnt. Die Protagonistin tut das, was ProtagonistInnen tun, sie handelt. Und das ist nämlich jetzt die einzige Möglichkeit, die sie oder er hat, um die Situation zu ändern. Dann geht es weiter mit Abschnitt 6 und zwar Konsequenzen aus Abschnitt 5. Wir wissen, jede Tat hat Konsequenzen und das gilt so im echten Leben genauso wie auch für unsere Protagonistin in der Geschichte. Das heißt, irgendwas hat diese Aktion jetzt bewirkt und damit endet der zweite Block und wir kommen in den dritten vom ersten Akt. Und zwar geht es jetzt hier um Druck und Stress durch den Abschnitt Nummer 6, also diese Konsequenzen, die wir gerade im vorherigen Abschnitt hatten. Und dieser Druck erhöht sich auch immer weiter. Dann kommen wir zum achten Abschnitt und da passiert eine Überraschung. Und zwar ist es der erste Plot-Twist. Das heißt, es kommt zu irgendeinem, ja, überraschenden Plot-Twist und das kann die Protagonistin nicht länger ignorieren. Und eventuell kann die Protagonistin an dieser Stelle auch mit einer Überraschung punkten oder es ist eine Überraschung von außen. Kommt, wie gesagt, ein bisschen auf die Geschichte an, ist ein bisschen flexibel und das ist auch, was ich an diesem Fahrplan so gerne mag, an dieser Methode, dass halt nichts irgendwie in Stein gemeißelt ist. Im 9. Abschnitt wird die Protagonistin in eine neue Welt gestoßen. Das heißt, diese Überraschung aus dem 8. Abschnitt zwingt die Protagonistin dazu, sich mit einer neuen Situation oder mit neuen Fakten oder dergleichen auseinanderzusetzen. Und das heißt, die Protagonistin wird nun in eine neue Welt gestoßen. Und wie gesagt, es muss halt nicht zwingend eine tatsächliche Welt sein. Es kann auch einfach eine massive Änderung in der Alltagswelt sein. Damit kommen wir in den 2. Akt und in den 4. Block mit dem Abschnitt Nummer 10. Und zwar heißt der Neue Welt. Und es heißt, die Protagonistin darf die neue Welt einfach mal kennenlernen und sich ein bisschen versuchen, sich darin zurechtzufinden. Dann geht es weiter im Abschnitt 11. Hier ist einfach mal ein bisschen Platz für Spiel und Spaß. Darum heißt der Abschnitt auch so. Es ist also quasi Zeit für eine kleine Verschnaufpause für die Protagonistin. Es ist Zeit, Spaß zu haben oder sich zu entspannen. Hier ist Platz zum Beispiel für eine Feier oder für ein Date oder irgendwie einfach was, was ein bisschen entspannender ist, bevor es dann später jetzt dann auf den Midpoint zugeht. Dann kommt der Abschnitt Nummer 12. Das ist der Vergleich von der alten und der neuen Welt, beziehungsweise der Vergleich der alten mit der neuen Welt. In diesem Abschnitt fängt halt die Protagonistin an, die neue mit der alten Welt, beziehungsweise ihr altes Leben mit dem neuen Leben zu vergleichen und versucht herauszufinden, welche Unterschiede es gibt, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Dann kommen wir in den 5. Block, quasi der mittlere. Hier beginnt die Krise in der neuen Welt, wie gesagt. Das heißt, im Abschnitt 3 bauen wir den Midpoint auf. Das heißt, die Konflikte beginnen sich zu verdichten und die Krise, die jetzt dann im Midpoint gleich kommt im nächsten Abschnitt, wird so ein bisschen aufgebaut. Wer hat's gedacht, der 14. Abschnitt ist dann dieser Midpoint. Das heißt, hier kommt es wieder zu einem Twist und das Leben von der Protagonistin ändert die Richtung so ein bisschen in eine negative Richtung. Dann kommt der Abschnitt 15, das ist der Wendepunkt. Und zwar muss nun die Protagonistin auf die Geschehnisse von dem Abschnitt zuvor, also auf dem Midpoint, Abschnitt 14, reagieren. Und es bleibt ihr oder ihm nichts anderes übrig, jetzt aktiv nach einer Lösung für diese Krise zu suchen. Dann kommen wir in den Block 6 und in Abschnitt 16 kommt jetzt wieder zu Konsequenzen. Das kennen wir schon aus dem ersten Akt. Und zwar geht es jetzt um die Konsequenzen aus dem Midpoint heraus, als Abschnitt 14 nochmal. Und es geht halt jetzt noch weiter. Also wir haben jetzt nicht nur diesen Wendepunkt gehabt und jetzt muss die Protagonistin auch noch hier irgendwie gucken, wie sie mit den Konsequenzen, die damit einhergehen, klarkommen. Alternativ kann auch die Protagonistin erstmal nur die Langzeitauswirkungen von dem Midpoint reflektieren. Mir persönlich gefällt die erste Variante besser, aber wie gesagt, jede Geschichte ist anders, jedes Buch ist anders. Dann kommt es weiter mit Abschnitt 17, das ist der Versuch mit Rückschlag. Das heißt, die Protagonistin entschließt sich jetzt zu handeln und dieses Problem endgültig zu lösen, aber dabei geht dann etwas schief und zwar sehr schief. Weiter geht es mit dem 18. Abschnitt, das ist voller Überzeugung und Motivation. Das heißt, dieser Rückschlag aus dem Abschnitt 17, der macht der Protagonistin natürlich zu schaffen, aber gleichzeitig wird sie durch diese Ereignisse auch so ein bisschen motiviert, weil die Protagonistin möchte ja natürlich nicht aufgeben. Das heißt, sie wird dadurch ein bisschen überzeugt, oder sie wird davon, nicht nur ein bisschen, sie wird davon überzeugter, denn je sein, ihr Ziel erreichen zu können. Das heißt, das ist jetzt das, was im Abschnitt 18 passiert. Protagonistin verarbeitet diesen Rückschlag und denkt sich jetzt erst recht. Dann geht es weiter mit dem 3. Akt. Und zwar geht es hier los mit dem Abschnitt 19. Neue Aufgaben bzw. Ruhe vor dem Sturm. Das heißt, so im 19. Abschnitt, da braut sich so ein heftiger Sturm zusammen, der Protagonistin schon bald um die Ohren fliegen wird. Und zwar wird sie auf harte Proben gestellt und oder sie steht vor einer plötzlich komplizierten Aufgabe. Und eventuell ist diese, oder alternativ ist diese Aufgabe auch komplettes Neuland für sie und sie muss jetzt aber irgendwie damit klarkommen. Und dann passiert es natürlich wieder in Abschnitt 20, kommt es nochmal zu einem Plot-Twist und der macht einfach alles nur noch schlimmer. Das heißt, es passiert irgendetwas Unerwartetes, das alles nur noch schlimmer macht. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon zu Abschnitt 21 und zwar ist es die dunkelste Stunde bzw. der Tiefpunkt. Das heißt, der Protagonist oder die Protagonistin haben das Gefühl, der Sieg ist jetzt unerreichbar wegen den Ereignissen aus Abschnitt 20 von diesem Plot-Twist her. Dann kommen wir aber in den nächsten Block und landen bei Abschnitt 22, das ist die innere Kraft. Und zwar erinnert sich die Protagonistin an ihr Warum. Das heißt, sie findet neue Motivation, um den Kampf jetzt fortzusetzen. Weiter geht's mit dem Abschnitt 23. Logischerweise, sie hat jetzt die Kraft dazu. Das heißt, jetzt kommt die Protagonistin endlich ins Tun. Und die Protagonistin ist jetzt hochmotiviert und macht sich ans Werk. Und sie bereitet jetzt alles vor, was für den finalen Kampf nötig sein wird. Oder zumindest, was sie glaubt, was nötig sein wird. Das heißt, in Abschnitt 24, das ist der Zusammenlauf der Handlungsstränge. Das heißt, hier laufen jetzt alle Handlungsstränge so ein bisschen auch durch die Ereignisse aus dem Abschnitt zuvor zusammen. Und alle Figuren, die jetzt für diesen finalen Kampf, für diesen letzten finalen Block gebraucht werden, treffen jetzt dann aufeinander. Also das sorgt dafür, dass die aufeinandertreffen sozusagen. Ja, dann sind wir im letzten Block. Und ja, Abschnitt 25 ist der finale Kampf. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es sich hier um einen physischen Kampf handeln muss, kann, muss nicht. Während dieses Abschnittes von dem Kampf, muss ich sagen, weil der wird auf zwei Abschnitte verteilt, wird die Protagonistin allerdings noch im Nachteil sein, denn erst im Abschnitt 26 kommt es zu dem Höhepunkt und hier gilt es für die Protagonistin, eine Entscheidung zu treffen, die ihr komplettes weiteres Leben beeinflussen wird. Und dadurch, dass sie da diese Entscheidung trifft, schafft sie es irgendwie so, das Ruder rumzureißen und den Kampf letztendlich zu gewinnen. Also zum Beispiel, indem sie sich selbst opfert oder irgendwas sehr Gewagtes zum Beispiel macht, jetzt nur als Beispiel. Und dann gibt es den letzten Abschnitt, Abschnitt 27, die Auflösung. Hier in diesem Abschnitt werden endlich alle Konflikte aufgelöst. Das heißt, die Entscheidung, die die Protagonistin im Abschnitt 26, also im vorherigen, getroffen hat, die wird jetzt natürlich das Ende von dem Kampf so ein bisschen beeinflussen, beziehungsweise es sorgt für das Ende. Eine Ausnahme bilden hier allerdings Mehrteiler, weil in der Regel bleiben hier noch einige Konflikte ungelöst, beziehungsweise Fragen offen oder es entstehen neue. So, jetzt kommt der Punkt, wo wir uns endlich das Ganze mal mit einem Beispiel ansehen. Wie gesagt, ich habe mich für das Drachenzähmen für den Film entschieden und ja, legen wir los. Im Abschnitt 1 der Einleitung passiert Folgendes in Drachenzähmen. Und zwar stellt der Hicks so sein Heimatdorf Berg vor und zeigt natürlich auch, dass die Drachen das Dorf terrorisieren. Und man merkt auch ganz schnell, Hicks ist sehr unbeliebt und er ist halt seinen Altersgenossen körperlich sehr unterlegen. Und sobald er das Haus verlässt, endet es eigentlich immer böse. Und das heißt, er wünscht sich eigentlich nichts mehr, als endlich selber mal einen Drachen zu töten und somit das Blatt zu wenden. Das passiert dann auch in Abschnitt Nummer 2, denn beim auslösenden Moment verlässt er unerlaubterweise diese Schmiede und nimmt eine Steinschleuder, die er selbst gebaut hat, und schießt einen Nachtschatten vom Himmel. Geht aber dann auch schon direkt weiter zu Abschnitt Nummer 3. Es sieht halt keiner außer ein riesiger Drache, der lustigerweise oder passenderweise auch noch riesenhafter Albtraum heißt, der ihn dann auch einmal durchs komplette Dorf jagt. Es sorgt für wahnsinnig viel Chaos und Zerstörung. Und keiner, auch nicht sein eigener Vater, der dummerweise auch noch Stammesoberhaupt ist von diesen Wikingern, glaubt ihm halt auch noch, dass er das gemacht hat. Das heißt, er erntet eigentlich nur Spott. Im zweiten Block kommt es ja dann zu der langfristigen Reaktion in Abschnitt 4. Das heißt, er meckert so ein bisschen, der Hicks, bei dem besten Freund seines Vaters über diese ganze Situation. Und der Hicks will einfach beweisen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und er macht sich so ein bisschen heimlich auf die Suche nach dem Drachen, weil sein Plan ist, ich töte jetzt den Drachen und dann bringe ich das Herz meinem Vater und dann muss er mir glauben und dann habe ich endlich gepunktet. Ja, das heißt, es kommt zu der Aktion durch den Protagonisten in Abschnitt 5 und Hicks findet den Drachen, nach dem er jetzt gesucht hat. Der Nachtschatten, übrigens eine der gefährlichsten Drachenarten oder die unbekannteste und gefährlichste Drachenart, die zu dem Zeitpunkt den Wikinger bekannt ist, lebt noch. Also macht sich der Hicks bereit, jetzt verbessere ich mein Leben und er ist total, überzeugt davon, dass er ihn jetzt, wo er ja gefesselt vor ihm liegt, erlegen wird und stellt den Fuß schon auf ihn drauf und dann merkt er aber so ein bisschen, der Drache hat ja genauso viel Angst wie ich. Also, statt ihn zu töten, lässt er ihn frei. weil er bringt es auch einfach nicht übers Herz, das jetzt zu machen. Was passiert? Der Drache überwältigt ihn, krümmt ihm aber kein einziges Haar. Dann kommen wir zu den Konsequenzen in Abschnitt 6. Das heißt, Hicks hat festgestellt, er kann jetzt keine Drachen töten und er möchte es auch eigentlich nicht. Jetzt hat er bloß das Problem, dass er ja vorher mit dem besten Freund von seinem Vater gesprochen hat und der hat seinen Vater, den Hau drauf, so heißt er, davon überzeugt, dass er jetzt zum Drachentraining darf. Also Hicks darf zum Drachentraining und Hau drauf duldet jetzt auch keine Widerrede. Ja, da geht's mit dem dritten Block im Abschnitt 7 Druck und Stress. Ja, muss der Hicks nun am Drachentraining teilnehmen und tatsächlich wird er direkt in der ersten Unterrichtsstunde beinahe von einem Drachen getötet. Ja, und sein Lehrmeister schärft ihm und natürlich auch den anderen Schülern ein Drache ist immer darauf aus, zu töten. Ja, dann im Abschnitt 8, der Überraschung und dem Plot-Twist, fängt der Hicks so ein bisschen an, sich zu fragen, warum hat der Nachtschatten mich nicht getötet? Und er guckt so ein bisschen und er findet den Drachen tatsächlich wieder, denn er ist in so einem Talkessel und kommt da auch irgendwie nicht mehr raus. Warum, weiß Hicks zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber er schaut ihm dabei zu, wie er so ein bisschen versucht, erfolglos Fische zu fangen. Und Hicks nähert sich dem Drachen mit einem Fisch und möchte ihn füttern. Und der Hicks stellt fest, der Drache hat ja gar keine Zähne. Und ganz plötzlich fährt der Drache die Zähne aber aus, frisst den Fisch und teilt ihn brüderlich mit Hicks. Und der Hicks tauft zu diesem Zeitpunkt dann den Drachen auch ohne Zahn und versucht sich mit ihm anzufreunden. Dann kommt Abschnitt Nummer 9, die neue Welt für den, also Protagonist wird in die neue Welt gestoßen. Und zwar lernt Hicks beim Drachentraining, dass ein Drache ohne seinen Schwanz nicht fliegen kann. Und jetzt erkennt er auch, dass der Schwanz vom ohne Zahn nicht einfach nur seltsam aussieht, sondern dass da einfach ein Teil fehlt. Und er merkt auch, dass es wahrscheinlich seine Schuld war, wie er ihn abgeschossen hat, dass es da zu der Verletzung kam. Also baut er heimlich eine Schwanzprothese für ohne Zahn. Muss aber feststellen, der Drache kann nur mit dem Ding alleine nicht fliegen. Er bräuchte Hilfe. Ja, da kommen wir zum 10. Abschnitt der neuen Welt. Der Hicks baut sich einen Sattel und lernt auf ohne Zahn zu fliegen. Er ist ein bisschen noch vorsichtig zu Beginn und hat eine Sicherungsleine und alles mögliche Hilfsmittel. Und ja, schließlich vertraut er aber seiner Intuition und auch natürlich auch seinem Drachenfreund und er wagt seinen ersten richtigen Flug mit ohne Zahn. Dann kommen wir zum Spiel und Spaß. Also er wird immer mutiger, der Hicks, beim Drachenfliegen. Und ja, es kommt immer mal wieder zu kleineren Problemen oder fast zu Unfällen. Aber sie haben auf jeden Fall eine Menge Spaß und werden zu besten Freunden. Und wenn man bedenkt, dass der Hicks ja vorher überhaupt keine Freunde hatte, geht es ihm jetzt richtig, richtig gut. Das heißt, im Abschnitt 12 vergleicht er natürlich so die alte und die neue Welt. Und zwar macht er das, während er so ein paar Ausflüge mit ohne Zahn macht. Und da trifft er auf ganz viele unterschiedliche Drachen. Und er merkt, dass alles, was er von klein auf über Drachen gelernt hat, falsch ist. Denn keiner von diesen Drachen greift ihn irgendwie rücksichtslos an oder versucht ihn irgendwie gleich zu töten. Ja, und dann kommen wir zu der Krise in der neuen Welt im 5. Block. Und zwar Abschnitt 13 wird der Midpoint aufgebaut. ereignet sich der Hicks sehr viel Wissen durch diese Treffen mit dem wilden Drachen an. Und es gibt da noch jemanden in diesem Drachentraining, die Astrid, und die ist eigentlich die allerbeste, und der stiehlt da plötzlich die Show. Und das findet die halt nicht ganz so lustig und sie möchte unbedingt diesen Gewinn machen als Beste. Das heißt nämlich, sie dürfte den ersten Drachen in der Arena vor dem gesamten Dorf aufführen, also den ersten Drachen da töten. Und das möchte die Astrid echt wirklich gerne machen und jetzt wird sie langsam wirklich sauer auf dem Hicks. Ja, und dann kommt es auch schon zum Midpoint, Abschnitt 14. Der Vater von Hicks, Hau drauf, kommt von dieser erfolglosen Suche nach dem Drachennest zurück, auf die er sich begeben hat und stellt halt fest, oh, mein Sohn macht sich ja tatsächlich gut als vermeintlicher Drachentöter, in der Arena zumindest, auch wenn er da noch nichts getötet hat. Und die Stammesälteste entscheidet jetzt nicht, dass Astrid diejenige sein wird, die die Abschlussprüfung machen darf, vor halt aller Augen diesen Drachen erlegen darf, sondern Hicks. Da kommt es dann auch schon zum Wendepunkt im Abschnitt 15. Der Hicks will das auf keinen Fall. Also er packt seine 7 Sachen und will mit ohne Zahn zusammen Berg und diese Insel verlassen. Im Block 6 kommt es dann aber auch schon im Abschnitt 16 eben zu den Konsequenzen durch das alles. Und zwar folgt ihm die Astrid heimlich, um herauszufinden, warum ist er gerade so gut geworden. Weil niemand wird so schnell so gut. Und der schon gar nicht. Ich glaube, das ist sogar genau dieser Satz, den sie sagt. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja, sie findet auf jeden Fall Hicks und ohne Zahn. Und sie möchte ohne Zahn am liebsten angreifen, weil es ist ja ein Nachtschatten und ein Drache. Und wir wissen ja, Wikinger haben gelernt, Drachen muss man töten. Aber Hicks stoppt sie und die Astrid flüchtet und will halt dieses große Geheimnis jetzt allen erzählen. Und Hicks sagt, okay, ich muss jetzt aufhalten. Dann kommt es zum Abschnitt 17, Versuch mit Rückschlag. Also sie holen die Astrid ein und haben eine kurze Auseinandersetzung, aber tatsächlich kommt es dann zu einem sehr romantischen Flug auch auf Ohnezahns Rücken zusammen. Aber dann finden sie sich plötzlich im Drachennest wieder und es suchen ja die Wikinger auch schon seit Generationen, genauso auch wie Hicks Vater, der ist ja vor kurzem erst von der erfolglosen Suche zurückgekommen. Ja, und sie finden da jetzt auch endlich den Grund für diese ganzen Drachenangriffe. Und zwar gibt es da einen riesigen Alpha-Drachen, der die ganzen Drachen dazu zwingt, diese Angriffe zu machen und halt vor allem dieses Essen heranzuschleppen. Es ist so ein bisschen wie so eine Bienenkönigin, die ihre Arbeiterbienen ausschickt. Das heißt, in Abschnitt 18, voller Überzeugung und Motivation, möchte die Astrid eigentlich den ganzen Bewohnern von Berg von diesem Drachennest erzählen, aber der Hicks versucht sie aufzuhalten, weil er möchte nicht, dass Ohnezahn gefährdet wird. Und er schafft es auch so ein bisschen, die Astrid zu überzeugen und er sagt, okay, wenn ich dich überzeugen kann, dann kann ich alle Wikinger und sogar meinen Vater davon überzeugen, den Kampf gegen Drachen einzustellen. Und damit kommen wir zu dem dritten Akt und hier geht es weiter in Abschnitt 19, neue Aufgaben und Ruhe, beziehungsweise Ruhe vor dem Sturm. Der Tag der Abschlussprüfung ist da und ja, jetzt sollte der Hicks eigentlich einen Drachen töten, aber er betritt die Arena, hat Waffe, Schild und Helm dabei. Aber sobald der Drache reinkommt, legt er alles ab und möchte den Drachen zähmen vor aller Augen. Und es scheint auch zu funktionieren. Aber wir wissen, Abschnitt 20 ist der Plot-Twist, der alles schlimmer macht. Hicks Vater haut drauf, findet das Ganze gerade nicht so lustig und er reagiert sehr wütend und mit seinem Lärm erschreckt er damit den Drachen und er greift Hicks an. Ohne Zahn hört Hicks Schreie und eilt zur Hilfe. Er besiegt den anderen Drachen und jetzt haben wir bloß das Problem, dass die Wikinger den Nachtschatten angreifen, weil sie sehen ja nur Drache und wissen Drache böse. Ja, Hicks hält dann in Ohne Zahn gerade noch davon ab, seinen Vater zu töten und muss dann halt dabei zusehen, wie Ohne Zahn in Ketten gelegt wird. Da haben wir dann auch schon ja, den Beginn von Abschnitt 21, die dunkelste Stunde bzw. den Tiefpunkt, weil ja, Hicks versucht eben verzweifelt noch seinen Vater davon abzuhalten, dass ohne Zahn ja nichts passiert. Und ja, er erwähnt dabei versehentlich das Drachennest. Das heißt, Hau drauf ist total erstmal entsetzt, dass sein Sohn ihm das nicht sofort mitgeteilt hat. Und die Reaktion darauf ist, er sagt Hicks, dass er nicht länger sein Sohn ist. Und ja, er lädt den Drachen ohne Zahn auf sein Schiff und sticht mit den Wikingern in See, denn er möchte mit diesem Drachen jetzt das Drachennest finden und zerstören. Und hört dabei natürlich nicht auf seinen Sohn, der ihm sehr davon abrät und sagt, dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann. Dann kommen wir zum Abschnitt 22, die innere Kraft. Der Hicks steht, sieht diesen Schiffen nach, mit denen jetzt gerade auch ohne Zahn fortgebracht wird. Und die Astrid kommt zu ihm hinzu und zählt ihm gerade einfach auf, was er alles verloren hat und wie schlimm doch alles ist. Also ja, haut nochmal oben drauf. Und ja, sie fragt ihn dann nach dem Grund dafür, warum er ohne Zahn damals nicht getötet hat. Und er ist dann ein bisschen noch so unsicher und ja, letztendlich motiviert sie ihn damit so lange weiter, bis er bereit ist, etwas Verrücktes zu tun. Und hat jetzt also sein Warum wieder. Der Protagonist kommt ins Tun in Abschnitt 23. Und zwar holt sich der Hicks jetzt all die Kinder in seinem Alter, die ihn ja vorher immer verspottet haben, zu Hilfe und die auch mit ihm natürlich diese Ausbildung zum Drachentöter absolviert haben. Und der Hicks lässt jetzt alle Drachen, die es in dieser Arena gab, als ja, Übungsdrachen frei und zähmt die. Und dann fliegen alle diese Kinder mit diesen Drachen zum Drachennest, wo aber zeitgleich, also während das passiert, die Wikinger schon dieses Nest angreifen. Das heißt, Abschnitt 24, Zusammenlauf, Handlungsstränge, wir wissen, Figuren müssen zusammenkommen. Der Alpha-Drache geht zum Angriff über und zerstört alle Boote der Wikinger. Und ja, Hau drauf stellt gerade fest, oh Mist, mein Sohn hatte recht. Und passenderweise kommen jetzt natürlich die Kinder mit den Drachen, also die Drachenreitergruppe kommt jetzt am Nest an Und die Astrid bringt Hicks zu ohne Zahn aufs Boot, wo der immer noch so ein bisschen gefesselt ist. Und während er ja, den befreien will, das heißt ein bisschen gefesselt, der ist, ja, der ist da immer noch in Ketten. Und während der ihn befreit, lenken die anderen Drachenreiter und halt mit ihren Drachen diesen großen Alpha-Drachen ab. Letzter Block. Abschnitt 25, es kommt zum finalen Kampf. Dadurch, dass ja diese ganzen Schiffe vorher von dem Drachen angegriffen wurden, versinkt auch ohne Zahn mit diesen Schiffen im Wasser und der Hicks springt ins Wasser und will ihn retten, wird aber bewusstlos. Der haut drauf, rettet seinen Sohn und befreit anschließend auch ohne Zahn. Der Hicks kommt wieder zu Bewusstsein und prescht auf ohne Zahn gleich mal los, um seinen Freunden zur Hilfe zu eilen. Dann, stellen sie fest, am Boden sind wir diesem riesigen Drachen deutlich unterlegen und der Hicks sagt, okay, ab in die Luft, weil wir sind ja ein bisschen, wir sind deutlich kleiner, wir sind bestimmt schneller, weil es gibt nichts schneller, was schneller ist als ein Nachtschatten. Und ja, also er lockt diesen Drachen in die Luft und Problem ist aber, dass bei einem dieser Angriffe von diesem großen Alpha-Drachen die Schwanzprothese, also dieser Stoff von ohne Zahns Schwanzprothese, Feuer fängt. Das heißt, viel Zeit bleibt nicht mehr, bevor halt der ohne Zahn ja seinen Flug nicht mehr wirklich steuern oder kontrollieren kann. Kommen zum Abschnitt 26, dem Höhepunkt. Und obwohl jetzt natürlich da jetzt eine große Gefahr besteht, dass jetzt was passiert, weil sie abstürzen könnten, geben sie nicht auf. Sie haben den passenden richtigen Moment ab, greifen an und besiegen den Alpha. Jetzt haben sie nur ein Problem, dieser riesige Drache stürzt natürlich runter und ja, in ihre Richtung. Das heißt, sie müssen ausweichen und ja, sie geben ihr Bestes und genau in dem Moment, wo sie ausweichen müssten, gibt diese Schwanzprothese die Funktion komplett auf. Und ja, sie werden getroffen, der Hicks wird aus dem Sattel geschleudert und der ohne Zahn versucht jetzt alles seinen Freund noch irgendwie zu retten, der nämlich gerade schon mit dem Kopf voran nach unten fällt und halt in die Flammen stürzt. Und damit endet quasi dieser Abschnitt, man sieht, wie die beiden abstürzen und in die Flammen, ja, Flammen alles, den ganzen Bildschirmfilm sozusagen. Dann kommt auch schon der letzte Abschnitt, die Auflösung. Und zwar beginnt es damit, dass die Bewohner so ein bisschen trauernd, also sie finden den ohne Zahn, der liegt da auf der Seite und sie stehen alle so trauernd und bedrückt davor. Und der Hau drauf gesteht endlich seine Schuld ein und entschuldigt sich. Und da entfaltet der ohne Zahn so seine Flügel und man sieht, er hält den Hicks in seinen Pfoten fest und hat ihn geschützt und man stellt fest, er lebt noch. Und da bedankt sich der Hau drauf dann auch tatsächlich beim ohne Zahn. Also man hat hier auch nochmal, merkt man sehr gut, dass sich auch diese Figur verändert hat, dass sie so eine Wandlung durchgemacht hat. Ja, in der nächsten Szene wacht dann auch der Hicks auf in seinem Zimmer, in seinem Haus und stellt halt fest, dass ihm ein Bein fehlt. Und jetzt ist er sowohl er als auch ohne Zahn auf eine Prothese angewiesen und sie ergänzen sich jetzt perfekt, weil ohne Zahn kann ohne ihn nicht fliegen und Hicks läuft sich jetzt momentan sehr schlecht oder ab jetzt sehr schlecht. Und während Hicks jetzt bewusstlos war, stellt er fest, haben sich die ganzen Wikinger mit den Drachen angefreundet und ja, die leben nun mit ihnen auf Berg. Das war jetzt quasi einmal die komplette 3927 Methode erklärt. Ich hoffe, für euch hat das alles Sinn gemacht. Wie gesagt, ihr findet nochmal alles dazu auch auf dem Blog. Und ja, falls ihr das jetzt als Podcast nur anhört, schaut euch gerne auch das Video an, das findet ihr auch einmal im Blog und nochmal als Link in den Shownotes. Da habt ihr nämlich nochmal mit Einblendungen alles, damit ihr es leichter euch vorstellen könnt. Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall und ich versuche in Zukunft wieder ja, pünktlicher meine Podcasts abzuliefern. In nächster Zeit wahrscheinlich erstmal zweiwöchentlich, damit ich das irgendwie ja, in meinen Alltag mit integrieren kann. Ich wünsche euch jetzt noch eine schreibreiche Zeit und hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder.